Für den VfB Stuttgart greifen die besonderen Pokalgesetze nicht, aber vielleicht für Bayer Leverkusen? Was bringt der neue Champions League-Modus und bleibt Heidenheim europäisch? All das und noch viel mehr jetzt.
Fieberpitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fieberpitch-Podcast am Mittwoch. Wir diskutieren die fußballerischen Themen des Tages. Das, was heute und bis zur nächsten Folge am frühen Nachmittag des Donnerstags im Fußball von Gesprächswert ist, mit Michael Bollenbacher vom SWR. Hallo Michael.
Hallo Malte, vielen Dank für die Einladung. Freut mich
sehr.
Sehr
gerne.
Guten Morgen.
Schön, dass du Zeit hast und Lust hast, mit uns ein bisschen zu sprechen.
Alle mal herhören.
Michael, du bist multimedialer Reporter beim SWR, verfolgst dabei natürlich auch den VfB Stuttgart ganz intensiv für das Format Dein VfB. Erklär uns mal kurz, was dahinter steckt.
Ja, es ist ein digitales Format, ist entstanden. Ich glaube, wir gehen jetzt in die fünfte Saison oder in die vierte Saison. Also seit 2020 am Start, hat mit Corona gestartet und ist jetzt, hat sich so ein bisschen als Fanformat, sage ich mal, entwickelt. Wir sind da relativ häufig vor Ort, natürlich zu Hause, bietet sich dann an in Stuttgart. Gibt bei uns beim SWR vier verschiedene Vereine, also zweimal Rheinland-Pfalz mit Mainz und Kaiserslautern, dann noch Freiburg und Stuttgart. Und ich betreue das eben mit einem Kollegen, bin da Host. Und wir machen das, sagen wir mal, so eine Spieltagszusammenfassung auf unterhaltsame Art. Ja, da sind dann Memes eingebaut, da sind verrückte Fanstimmen eingebaut und dann auch noch die Spielszenen. Gibt es jeden Montag, weil man dann eben veröffentlichen darf, sozusagen ab 0 Uhr. So zwischen, ich sag mal, 6 und 12 Minuten. Ja. So ein Mix aus Spielszenen, Memes und eben Fanstimmen. Und wir stehen da quasi vor der Kamera. Und ja, das wird von den Fans inzwischen tatsächlich relativ gut angenommen, würde ich jetzt mal sagen, ohne Arroganz einzurufen.
Und das Ganze gibt's bei YouTube?
Das Ganze gibt's bei YouTube. SWR Sport Fußball heißt der Channel, genau. Gerne mal reinschauen. Und da sind wir, außer heute hat's nicht geklappt, arbeitsbedingt bei uns beiden. Aber ansonsten nach jedem Pokal und Bundesligaspiel und dann auch Champions League, dann ohne Spielszenen, aber kriegen wir, glaube ich, auch hin, auf YouTube.
Dafür bist du heute bei uns, erzählst uns da ein bisschen
sehr
über
gerne.
Den VfB Stuttgart. Mache ich auch noch ein bisschen Eigenwerbung. Den FIFA-Pitch-Podcast gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Also unbedingt die Abo-Glocke drücken, dann verpasst ihr keine Folge. Wenn du sagst, ist ein Fanformat dein VfB, wie viel Fanherz ist bei dir dabei?
Beim VfB, also ja. Ich freue mich natürlich immer, wenn sie gewinnen, weil dann natürlich erstens mal mehr geklickt wird, die Folge sozusagen, und weil dann auch die Stimmung besser ist. Also natürlich macht es mehr Spaß, wenn man dann vor Ort ist und euphorisierte Fans hat, als welche, die dann quasi, auf Deutsch gesagt, eine Fresse ziehen. Aber ich sag mal, es ist auch unterhaltsam gewesen, als die Saison war, als sie dann eine Relegation gespielt haben, ja, dann hast du auch Fans, die dann halt das Ganze so ein bisschen mit Sarkasmus und Ironie schon fast nehmen. Es war ja wirklich dann teilweise zum Verzweifeln, aber natürlich war die letzte Saison outstanding. Also das war natürlich schon die Fans, die jahrelang gar nichts mehr an Erfolg irgendwie mitbekommen haben oder auch welche, die erst im Jahr 2007 geboren waren und quasi mehr oder weniger nur die schlechten Zeiten dann ab 2011, 12 dann mitbekommen haben.
Das Thema des Tages.
Wie ist denn die Stimmung nach den ersten zwei Spielen, Pflichtspielen der noch recht jungen Saison gewesen? Also es gab natürlich viel Applaus für die knappe Supercup-Niederlage gegen Leverkusen, dann aber auch ein bisschen Dresche nach der 1-3-Niederlage beim SC Freiburg. Wie war da die Stimmung?
Also ich fand, nach Freiburg war es schon so ein bisschen Irritation da, weil man das so jetzt nicht unbedingt gewohnt war. Ich war auch sehr überrascht nach diesem Wahnsinnsstart, seitfalls hier Demirovic nach 84 Sekunden. Und dann nach der Trinkpause, 25. Minute, ging nach vorne eigentlich gar nichts mehr und Freiburg hat komplett die Kontrolle übernommen. Und das, obwohl Stuttgart ja eigentlich vorher, wie letztes Jahr, Ballkontrolle, Spielkontrolle hatte, mehr Ballbesitz. Das war so ein bisschen Mysterium. War natürlich auch für die Fans, glaube ich, klar, dass da jetzt nicht die erste Elf am Start war, hinten vor allem Personalprobleme. Angelo Stiller in der Innenverteidigung gespielt hat, er zwar gegen Dortmund mal super gemacht, aber heißt ja nicht, dass das immer klappt. Und ich glaube, so ein bisschen Sorge vielleicht, oje, oje, Leute, die dann getippt haben, Undav und Demirovic plus 20 Tore, die dachten dann, oh, mein Tipp ist, glaube ich, ziemlich falsch. Aber ich glaube, dass gestern Abend dieses Pokalspiel dann doch, auch wenn es nur ein Zweitligist mit Preußen Münster war, gezeigt hat, dass der VfB, wenn er ein bisschen Zeit bekommt, was, glaube ich, wichtig ist mit dem neuen Personal, da anknüpfen kann und möchte, vor allem was diesen Hoeneß-Spielstil anbelangt.
Ein 5-0-Sieg, ein souveräner 5-0-Sieg, der ja eigentlich zu keinster Zeit irgendwo in Frage stand. Das ging ja von Beginn an los. Angelo Stiller mit dem Brustlöser, den hattest du eben schon angesprochen, im ersten Spiel noch in der Innenverteidigung ausgeholfen. Jetzt wieder auf seiner angestammten Position im zentralen defensiven Mittelfeld. Ist ja auch zum Man of the Match gekürt worden. Ja. Für dich auch ein Mann für die Nationalmannschaft? Das wurde ja nachher auch besprochen und da wurde er gefragt, bist du schon nominiert? Und da hat er so ein bisschen vielsagend geguckt. Also ist der einer für die Länderspiele am 7. und 11.?
Auf jeden Fall. Also wenn ich Julian Nagelsmann wäre, würde ich ihn, hat er auch schon öfter mal angedeutet und auch, dass es knapp war, dass es nicht geklappt hat für die EM, ein legitimer Nachfolger für Toni Kroos, ohne jetzt ihn da direkt in die Fußstapfen reintreten zu lassen. Aber ich finde, wenn man sich den angeschaut hat in der vergangenen Saison, ich war so ein bisschen unentschlossen, Hoffenheim nicht immer gespielt und schauen wir mal, was das wird. Aber der hat natürlich erstens mal eine unfassbare Passquote, ein Auge. Mhm. Der hat dieses Vertikale, was total zum Hoeneß-Fußball passt. Die beiden kennen sich schon lange. Die haben jetzt die dritte Station zusammen schon bei Bayern 2 in der dritten Liga zusammen gearbeitet. Und ich finde bei ihm halt, der nimmt den Ball an, der hat den Ball nicht lange am Fuß, gibt ihn direkt weiter. Immer das Auge auch nach vorne orientiert und ich war so ein bisschen bisschen kritisch erstmal und dachte, okay, Wataru Endo, das war so ein Zweikampfmonster, den musst du erstmal ersetzen und Stiller ist jetzt vielleicht nicht der körperliche, aber das hat er auch drauf gegen den Ball und ich finde, den kannst du auf jeden Fall in die Nationalmannschaft nehmen, weil er hat einen feinen linken Fuß. Der hat so ein gutes Auge, der spielt vertikal und findet die Schnittstellen und das würde, glaube ich, auch der Nationalmannschaft auf jeden Fall positiv weiterhelfen.
Länderspiel am 7. gegen Ungarn, am 11. gegen die Niederlande in der Nations League. Neben wem würdest du ihn denn auf der Doppel-6 sehen?
Ich glaube, dass, also mein logischer Mann ist da eigentlich nebendran Robert Andrich. Mhm. Ich meine, Gündogan hat jetzt ja seinen Abschied bekannt gegeben, dann gibt's noch Emre Can, bin ich nicht so der allergrößte Fan, wenn ich ehrlich bin, da hat sich ja dann zumindest auch gegen Spanien beim Ausscheiden bewiesen, dass es vielleicht nicht die beste Option war. Ich finde, Robert Andrich ist halt eben dieser körperliche Typ, der auch Torgefahr ausstrahlt, dieses Zweikampfmonster, dieser Unbequeme und Stiller nebendran wäre dann eher so der Feingeist, der dann das spielerische Element noch ein bisschen mehr reinbringt. Also ich glaube, die beiden würde man jetzt nicht so viel falsch machen.
Das spielerische Element hat er ja auch gegen Preußen Münster reingebracht. Jetzt hast du gesagt, ja, war ja nur ein Zweitligist. Wie viel Aussagekraft hat denn das aus deiner Sicht jetzt, dieses Spiel? Erstmal natürlich was fürs Selbstvertrauen, für die Mannschaft auf jeden Fall, auch effizient vor dem Tor gewesen zu sein gegen einen Gegner, der es ja auch nicht, zumindest in Teilen, nicht einfach gemacht hat, weil die sind ja doch recht hart schon zur Sache gegangen.
Ja, wie du sagst, also ich glaube, ganz wichtig für Selbstbewusstsein und ich glaube auch Sebastian Hoeneß hat ja gestern gesagt, natürlich zählt das was. Warum sollte es nichts zählen, gegen einen Zweitligisten im Pokal weiterzukommen? Das sind diese Spiele, wo es vorher heißt, oh, die haben gestrauchelt hier in Freiburg, da geht vielleicht was. Man hat schon andere Ergebnisse gesehen gegen Dritt- oder Viertligisten. Und ich glaube, wenn du da 5-0 gewinnst und wirklich dir gar keine Blöße gibst, dass es dann durchaus dich bestätigt, auch vor allem im Spielstil, 5 verschiedene Torschützen, auch sehr variabel unterwegs gewesen, neue Leute getestet, hinten Henry Chase, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ganz interessanter Mann. Und ich glaube, das bringt auf jeden Fall was, dass man da positiv gestimmt jetzt gegen Mainz das erste Heimspiel bestreiten kann. Glaube ich, sollte man nicht unterschätzen jetzt die Bedeutung dieses Spiels.
Die Abwehr, hattest du auch schon gesagt, das, wo es noch der Schuh drückt durch viele Verletzungen natürlich, dann Axel Sagadou verletzt, Wall verletzt, Sergio verletzt, also da sind ja einige, die da ausfallen, jetzt der neue Mann reingeworfen zum ersten Mal von Beginn an, weil da ja auch jemand fehlt, wie Waldemar Anton, der vom VfB Stuttgart zum BVB gegangen ist, der ja ein Leader war, der auch ein Turm in der Schlacht war, zumindest in der letzten Saison.
Total.
Muss da noch mehr passieren beim VfB Stuttgart? Weil ja auch der neue Mann, den sie jetzt da noch geholt haben, der belgische Nationalspieler Amin Aldakhil, ja erstmal wahrscheinlich bis Ende September, Anfang Oktober gar nicht zur Verfügung steht.
Ja, und ich glaube, Sebastian Hoeneß wiederholt es ja gebetsmühlenartig fast schon, dass es Zeit braucht. Und es ist natürlich so ein bisschen ein Widerspruch, weil man hat keine Zeit. Champions League Auslosung ist morgen. Die spielen irgendwie in 2 Wochen Champions League oder in knapp 3. Aber auf der anderen Seite sind Säulen weggebrochen. Man kann nicht leugnen, dass Hiroki Ito ein überragender Innenverteidiger war, ganz sauber in der Spieleröffnung, auch torgefährlich mal. Waldemar Anton, absoluter Leader, hat auch Bälle rausgespielt hinten, wo man dachte, wow, der hat sich echt entwickelt. Kopfballmonster, zweikampfstark, und das braucht einfach Zeit, da die Abläufe reinzukriegen. Ich glaube, Fabian Wohlgemuth hatte ja gestern so ein bisschen angedeutet, der Sportchef, dass es noch irgendwie, ja, so ein Transfer vielleicht noch passieren könnte. Sie sind fast am Ende. Also ich glaube, wenn sie da noch jemanden holen, dann am ehesten vielleicht echt noch mal hinten. Mhm. Ich finde, Anthony Rouault ist sehr gut, hat sich sehr gut entwickelt, wenn der fit ist. Der kann da auch absolut eine Stammrolle spielen, hat auf Olympia verzichtet, um beim VfB die Vorbereitung zu spielen. Also ist nicht mit Thierry Henry da und Frankreich mitgefahren nach Paris. Und ich glaube, mit Al-Dakil, jetzt der neue Mann von Burnley, das braucht natürlich auch seine Zeit. Jeff Chabot ist ein absoluter Leader und absolute Zweikampfmaschine. Ich glaube, dass spielaufbaumäßig letztes Jahr mit Anton und Ito natürlich schon da eine andere Qualität auf dem Platz war. Mhm. Zagadou muss erst wieder fit werden. Stergiou, da halte ich auch viel von dem Kollegen, aber der ist eben auch ein bisschen angeschlagen. Und ich finde, wenn, dann musst du vielleicht echt hinten noch was machen, gerade was mögliche Verletzungen anbelangt, die es jetzt schon gibt, um da vielleicht wieder so ein richtiges Fundament zu entwickeln und aufzubauen.
Denn offensiv ist ja jede Menge passiert. Also gut, Under Festverpflichtung, Demirovic neu geholt, El Bilal Touré dann aus Atalanta noch ausgeliehen. Also viel mehr Stürmer müssen nicht sein. Ich habe bei Spox einen Artikel gelesen, jetzt vor dem Spiel gestern. Da stand als Überschrift: Prioritäten falsch gesetzt. Die hochgelobte Transferpolitik des VfB Stuttgart trägt die Hauptschuld am Fehlstart. Und da wurde eben bemängelt, dass für die Abwehr zu wenig getan wurde, dafür zu viel für den Sturm. Ich finde es ein bisschen drastisch formuliert, weil nach diesen zwei Spielen gleich schon mal von Fehlstart zu sprechen, ja, finde auch sehr, sehr hart ist.
Es ist sehr hart. Also ich finde, es geht ja immer schnell ist jetzt unser eigenes Genre, aber im Sportjournalismus, zwei Spiele gewinnt man nicht. Vor allem in Leverkusen kannst du eben mal verlieren, und vor allem in der Art und Weise. Es war ja Spiel auf Augenhöhe. Es war wieder eigentlich den besten Fußball, den man in Deutschland so sehen kann, fand ich zumindest. Jetzt verlierst du in Freiburg, was kein gutes Spiel war, keine Frage, aber dann alles in Frage zu stellen, weiß ich nicht. Und man hat ja, finde ich, dann durchaus mit Demirovic einen geholt, das hat man gestern auch gesehen, der da sowohl Torschütze sein kann, echter Scorer, als auch initiieren, hat er gestern auch eins vorgelegt, und viel mehr als jetzt gestern zu treffen und Assist plus dann irgendwie noch ein Tor in Freiburg direkt zu schießen, kannst du nicht. Ich finde das Mittelfeld gut. Du hast die Auswahl da mit Lebeling. Führig ist da geblieben. Du hast Silas theoretisch, der zwar keine Ahnung warum jetzt gar nicht mehr zum Tragen kommt seit seinem Fehlschuss in Leverkusen. Aber dass man jetzt sagt, Prioritäten falsch gesetzt. Also man hat ja durchaus auch hinten Leute geholt mit Yannick Keitel von Freiburg frühzeitig. Man hat vorne Diehl und Woltemade noch, also junge, entwicklungsfähige Spieler, ja. Ramon Hendricks hinten noch für die Verteidigung. Klar brauchen die Zeit und klar sind die jung, aber das ist so ein bisschen ja auch die DNA wieder des VfB Stuttgart. Sie waren jetzt, ich glaube, mehrere Jahre in Folge die jüngste Mannschaft der Bundesliga, das darf man nicht vergessen. Und dieser Weg wird auch so weitergegangen, dass dann vielleicht nicht mehr so viel Geld übrig ist für 20 Millionen Leute, wenn ein Under für 27 plus Boni und dann noch ein Demirovic für über 20 geholt wird, ist auch klar. Aber ich finde das jetzt auch ein bisschen zu drastisch. Ich würde da Sebastian Hoeneß ehrlich gesagt vertrauen, auch wenn es vielleicht ein bisschen Zeit braucht, wie er selbst sagt.
Ja, er ist ja jemand, das hat er in der letzten Saison bewiesen, der mit dem Spielermaterial da eben sehr gut arbeiten kann und eben Spieler auch besser machen kann. Henry Chase hast du angesprochen, der ja von Beginn an spielen durfte, nachdem er ja in Freiburg schon mal die letzten 25 Minuten spielen durfte, da einen guten Eindruck hinterlassen hat, gegen Münster jetzt auch, was man sagen muss, er war fehlerfrei, wurde aber natürlich auch nicht so gefordert, wie er es jetzt vielleicht in der ersten Liga oder dann auch in der Champions League gefordert wäre. Aber natürlich zum Reinkommen und sich dann überhaupt an die Mannschaft zu gewöhnen, kann eigentlich fast nicht besser gehen.
Kann fast nicht besser gehen. 85% Zweikämpfe, also beste Zweikampfquote gestern. Dann noch der schnellste Mann auf dem Platz, also bringt trotz seiner Körpergröße von, ich glaube, 1,88 auch Schnelligkeit mit. Und sowas bringt dir natürlich Selbstbewusstsein. Bundesliga-Debüt gegen Freiburg gefeiert, da hat er auch nochmal einen Torschuss abgegeben, war hinten eigentlich sauber. Da war zwar das Spiel quasi schon verloren, aber ich glaube, wenn du jetzt siehst, okay, der Mann, der steht da und auch in so einem Spiel kann man ja mal irgendwie einen Bock einbauen und nervös sein. Und das hat er gar nicht gehabt. Ich habe ihn am Samstag, ich war am Samstag in Freiburg, dann noch gesehen, wie er von einer japanischen Kollegin, die gefühlt 1,45 war und er mit 1,88 interviewt wurde. Das war ganz witzig zu sehen. Und dann auf Japanisch geantwortet hat, hat ja japanische Wurzeln, ist dann irgendwie auch amerikanisch stämmig, dann mit 3 Jahren nach Texas nochmal nachgeschaut. Also ganz interessante Vita und kam erst vor 2 Jahren nach Stuttgart. Dass das natürlich, was die Kommunikation anbelangt, vielleicht auch mal ein bisschen dauert, ist jetzt 20 Jahre. Aber es ist einer, vielleicht ja so ein Ito 2.0, wenn man jetzt rein die Nation nimmt, der sich, wenn er sich entwickelt, da durchaus eine gute Rolle spielen kann. Und ja, ist doch schön aus Stuttgarter Sicht, dass da einer ist, der jung ist und der jetzt hier entwickelt wird und gestern bewiesen hat, dass er's kann. Wenn auch gegen Zweitligisten, aber das ist ja letztendlich eigentlich nur positiv auch.
Klar. Du sagst Ito 2.0, ich hatte frisurentechnisch so ein bisschen an Dante gedacht.
Ja, Dante oder natürlich David Luiz, ne?
Ja.
Sowas.
Ja.
Also absolut, ja, dem, ich weiß gar nicht, ob der, wenn er kein Haarband benutzt, so viel sieht, aber scheinbar klappt das ja. Ne?
Eben, gegen Preußen Münster hat es geklappt.
Ja,
für die Champions League ist der VfB Stuttgart da richtig gerüstet, um da eine vernünftige, eine ordentliche Rolle nach den eigenen Vorstellungen zu spielen? Ich meine, wir brauchen nicht über jetzt irgendwelche Titel, aber Ambitionen zu sprechen, aber eben natürlich für eine ordentliche Rolle in diesem neuen Modus.
Boah, finde ich ganz schwer zu prognostizieren, weil vor allem die Gegner ja nicht feststehen. Man hat 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele, also 8 verschiedene Gegner. Man weiß nicht, wer da kommt. Da werden ja auch irgendwelche Teams dabei sein, die man sich erstmal genauer anschauen muss, wenn das dann irgendwie Bukarest oder Zagreb oder so ist. Ich glaube schon, dass sie es schaffen können, unter die ersten 24 zu kommen, also in die nächste Runde. Und ich glaube, der Vorteil von Stuttgart ist vielleicht, dass sie so ein bisschen möglicherweise ein Underdog sind, mit dem keiner rechnet. Ja, und wenn die dann sehen, was der VfB da spielt. Also Xabi Alonso hat, glaube ich, letztes Jahr mal einen ganz guten Satz gesagt nach dem Pokalspiel, wo viele auch gesagt haben, das war das beste Spiel der bisherigen Saison, hat er gesagt, das war die beste Mannschaft, die hier in der Bayer Arena aufgetreten ist. Und das sagt, glaube ich, schon viel, wenn einer das sagt. Die haben eine ganz ähnliche Spielanlage. Leverkusen in der Champions League vielleicht auch so ein bisschen eine unterschätzte Mannschaft. Aber ich glaube schon, wenn die Jungs gesund bleiben und der VfB seinen Stiefel weiter runterspielt, kann ich mir vorstellen, dass es eine positive Überraschung gibt, auch wenn natürlich gegen Real Madrid, Arsenal und Co. Das sehr schwer werden dürfte, falls sie denn kommen.
Gucken wir noch mal kurz auf diesen neuen Modus. Also 36 Teams sind dabei, es gibt keine Gruppenphase mehr, es wird im Ligasystem gespielt. Ja. Du hast schon gesagt, jeder Gegner oder jedes Team kriegt 8 Gegner zugelost. Je 2 aus den Töpfen 1 bis 4, die sind nach Spielstärke jeweils zusammen sortiert. 4 Spiele auswärts, 4 Spiele heim, 3 Punkte pro Sieg, so viel wie immer im aktuellen Fußball. Die besten 8 direkt im Achtelfinale. Die Plätzen 9 bis 24 spielen dann ein Playoff um die weiteren 8 Achtelfinalplätze. Was hältst du von diesem Modus? Gab ja durchaus kontroverse Diskussionen schon darüber.
Ach, ich finde es eigentlich ganz spannend. Wo man natürlich irgendwie das Ganze kritisch sehen kann, ist was die Belastung anbelangt. Ja, also wenn du hast dann ja sehr viel mehr Spiele. Ich glaube, ich habe eine Überschrift gelesen, bei Manchester City, wenn die ja in allem quasi durchmarschieren, hätten sie 85 Spiele im Jahr, also in der Saison. Das ist natürlich schon klar, sagt man immer, Fußballer haben weniger Belastung als jetzt die Handballer, die spielen auch alle 2 Tage und die Eishockeyspieler, aber ich finde das schon bedenklich und ich fand eigentlich, warum denn immer was Neues? Ja, Champions League hat auch so Spaß gemacht, diese Gruppen, die gibt es seit Jahren, ja, seit Beginn an und dann hast du das Achtelfinale, Viertelfinale, warum da was ändern? Andererseits finde ich es auch mal spannend, so eine Liga, ne, ist natürlich attraktiv für dich, jetzt gerade wenn man den VfB nimmt, du spielst seit 14 Jahren mal wieder Champions League, hast 8 verschiedene Spiele, aber Reisestrapazen, Doppel-Dreifachbelastung wirkt sich da natürlich, glaube ich, nochmal stärker aus, klar.
Wobei dann auch jedes Spiel eine deutliche mehr Wichtigkeit bekommt. Denn bei der Gruppenphase, da war es ja auch oft so, dass in manchen Gruppen nach 4, 5 Spieltagen sowieso diese Sache schon gelaufen war und dann eigentlich nur so ein bisschen Schaulaufen dann am Ende war. Also
das stimmt.
Vielleicht ein bisschen mehr Spannung dann auch für alle.
Das kann sein, ja. Das ist auf jeden Fall so. Und wenn du halt die ersten, was meintest du, ersten 8, ne, im Achtelfinale direkt, da ist natürlich schon bis Ende Hauen und Stechen um diesen Platz, dass du nicht nochmal weiterspielen musst. Das ist natürlich schon gut und vielleicht ja auch irgendwelche Überraschungen dabei, dass dann Barcelona doch irgendwie nur auf Platz 11 landet und Hansi Flick und dann gegen Stuttgart oder Leverkusen spielen müssen, wie auch immer.
Ja. Kann passieren. Und es gibt keine Absteiger mehr in die Europa League, was natürlich den Wettbewerb dann auch wieder ein bisschen aufwertet und nicht so zweitklassig erscheinen lässt.
Genau, ja, das stimmt. Das ist der Vorteil. Also finde ich, ich bin da jetzt nicht komplett negativ eingestellt.
Warten wir mal ab, was da passiert. Also die Auslosung dann am Donnerstag natürlich mit entsprechender Spannung erwartet. Sicherlich auch bei Bayer Leverkusen. Die müssen aber vorher dann heute Abend im Pokal bei Carl Zeiss Jena erstmal noch ran.
Was sonst noch so los ist.
Gibt es für dich irgendeinen Indiz aus den ersten Auftritten von Bayer, dass vielleicht bei denen diese ganz eigenen Pokalgesetze irgendwie greifen können?
Nee, das Spiel geht ja 90 Minuten und im Zweifel gibt es noch Verlängerung, von dem ist alles wie immer. Und Leverkusen wird im Zweifel in den letzten 10 Minuten noch 2 Tore schießen. Also da habe ich gar keine Bedenken. Mhm. Also das ist ja jetzt quasi Gesetzmäßigkeit in Deutschland, dass diese Nachspielzeit irgendwie eingepreist ist bei Leverkusen, beziehungsweise die letzten Minuten. Und die machen das ja mit einer Verlässlichkeit, die schon beängstigend ist. Okay, und bei Carl Zeiss Jena, da gehe ich eher von einem Resultat aus wie beim VfB gestern. Also da habe ich gar keine Sorge. Und ich meine, Xabi Alonso könnte ich mir vorstellen, dass der auch ein bisschen rotiert, ja, da mal die zweite Garde ranlässt. Aber wenn man sich die zweite Garde bei Leverkusen anschaut, die haben ja für jede Position fast einen 1:1-Ersatz. Das ist ja auch schon, wo ich sage, puh, also Bayern muss sich auch warm anziehen diese Saison wieder, ne, wenn es um die Meisterschaft geht.
Definitiv, da geht es eigentlich nur an Bayer Leverkusen vorbei. Siehst du bei denen denn irgendwo jetzt aus den ersten Spielen noch Potenzial für die anderen, wo sie hoffen können, dass da vielleicht eine Problemstelle erwachsen könnte?
Problemstelle jetzt vielleicht nicht, aber wenn man Gladbach gesehen hat, die ich jetzt gar nicht einschätzen konnte, immerhin, ne? Also hatten da aus 0-2 2-2 gemacht und haben das irgendwie ganz gut gespielt vorne. Also da waren jetzt die Innenverteidiger auch nicht immer total nah dran, wenn man jetzt Kleindienst gesehen hat gegen Tabsoba. Ich glaube, man muss einfach gegen Leverkusen den Mut auch haben und sich was zutrauen. Dann kann da schon was gehen. Bei Stuttgart war es ja genauso. Also das war ja wirklich, die haben das Spiel dann gebogen. Und ich glaube, dass Leverkusen da schon verwundbar ist. Man hat es auch im Europa League-Finale gesehen, wo sie quasi keine Chance hatten gegen Atalanta Bergamo. Also ich glaube, wenn du die mit Wucht bespielst und dann wirklich auch dir was zutraust und natürlich die entsprechende Qualität mitbringst, kann auch gegen Leverkusen was gehen. Du darfst sie halt nicht ihren Fußball aufziehen lassen, wo dann eben Xhaka und Co. Den Ball zirkulieren lassen und du quasi, ja, also mühlemäßig, Mühle auf, Mühle zu und dann ist das Ding drin. Das machen sie ja total oft. Und das ist natürlich gegen Leverkusen mit Wirtz und Co., selbst wenn der in der 80. reinkommt, sehr schwer die offensive Qualität dazu.
Und du musst diesen Druck eben dann auch notfalls über 140 Minuten aushalten, je nachdem, wie lange dann eben gespielt wird. Genau. Jetzt hattest du schon die Personalsituation bei Leverkusen angesprochen, doppelt besetzt eigentlich auf jeder Position. Jetzt geben sie Kosunu wohl an Atalanta ab, holen aber gleichzeitig Nordi Mukiele von PSG. Also das ist ja dann auch wieder so ein, ja vielleicht sogar noch sogar ein Plus, was sie dann holen.
Ja, also ich habe Kosunu, ich glaube im Europa League Halbfinale gegen Rom müsste das gewesen sein, gesehen. Ist jetzt unfair, ihn nur für dieses Spiel, aber ja, da war der jetzt sehr, sehr bedient, als er ausgewechselt wurde, wurde aber völlig zu Recht ausgewechselt. Also der hat da gar nicht gut gespielt und ich weiß es nicht, ich bin nicht bei Leverkusen so nah dran und drin, aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen dem Charakter geschuldet und dass man da jetzt mit Mukiele einen bekommt, der kennt die Bundesliga von Leipzig und ich glaube, bei Leverkusen hat eigentlich auch alles Hand und Fuß, was sie machen. Von dem her glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht gar nicht so ein Abfall ist, wenn man ihn abgibt. Also Tabsoba finde ich da stärker und auch Tah bleibt ja jetzt noch eine Saison aller Voraussicht nach. Also da ist man, glaube ich, mit einem Mukiele, der dann noch dazukommt, gut gerüstet auf jeden Fall. Andrich kann ja auch hinten spielen, also
genau. Also bestens aufgestellt, wobei bei Tah natürlich noch ein paar Fragezeichen da sind. Er hat ja jetzt wohl gesagt, entweder gehe ich jetzt oder am Saisonende, aber ich verlängere auf keinen Fall bei Bayer Leverkusen. Ja. Kannst du seine Entscheidung und diese Rigorosität dieser Entscheidung verstehen?
Ach, ich glaube, da ist man natürlich auch in gewisser Weise immer fremdgesteuert als Fußballer durch die Berater. Ich finde, ganz ehrlich, also warum so offensiv kommunizieren? Wenn er zu Bayern München will, okay, ist vielleicht eine Geldfrage. Andererseits denke ich mir, hey, du wurdest jetzt Meister mit Leverkusen und Pokalsieger, hast jetzt eine Champions-League-Saison vor dir. Du kannst ja wechseln, aber nächste Saison, also wenn du jetzt bleibst, aber da so dieses Hickhack-Theater zu machen und dann wieder, fand ich irgendwie auch komisch, ihn dann gegen Gladbach da zu sehen vor der Kurve und dann wird er eingewechselt und ja, es ist halt Profifußball, sagen wir mal so, aber ich finde, ihm würde eine Saison dort, eine ruhige Saison noch gut tun und dann kann er ja nächstes Jahr immer noch nach München oder wo auch immer international hin, ja.
Aber er tut sich nicht unbedingt einen Gefallen mit, wenn er das so offensiv natürlich formuliert, weil du hast es gesagt, vor der Kurve, wenn die Fans dann, die ja jetzt in Leverkusen dann auch deutlich lautstärker sind, deutlich frenetischer mittlerweile auch bei Leverkusen sind, die werden ihm das jetzt nicht so unbedingt durchgehen lassen. Barcelona soll angeblich jetzt auch noch in den Poker mit eingestiegen sein. Mhm. Ich frage mich manchmal, können die den überhaupt noch melden? Weil das ging ja schon mit Dani Olmo etwas schwergängig.
Also, du meinst wegen finanziell?
Finanziell und dann eben auch mit Platz in dem Kader und diese ganzen Auflagen, die sie da erfüllen müssen, damit man einen Spieler dann für den Punktspielbetrieb auch tatsächlich registrieren kann.
Das frage ich mich sowieso, wie das bei Barcelona teilweise noch möglich ist, finanziell, dass sie sich dann einen Olmo leisten können und auch sonstige Leute. Also das ist ein bisschen undurchschaubar, aber ich könnte mir vorstellen, dass Hansi Flick irgendwie den Tar auch ganz gut findet. Und ich glaube, wenn da was nicht so ganz funktioniert bei Barcelona, was die letzten Jahre ja auch immer eher defensiv, also hinpassen könnte er schon. Und ich finde es immer, sagen wir mal so, ich finde den Step von Leverkusen nach München oder jetzt wie bei Guirassy, klar, das auch finanzielle Gründe, von Stuttgart nach Dortmund, wenn es ein adäquates Angebot aus Europa gibt oder gäbe, klar hat man da vielleicht keine Stammplatzgarantie, aber immer attraktiver, den Schritt zu wagen und dann mal zu sagen, komm, ich gehe jetzt mal in die Premier League oder ich gehe jetzt mal in die La Liga, als jetzt den vermeintlich einfachen Step zu gehen.
Würde Tade noch zu Bayern gehen, mal gesetzt den Fall, würde er denn das Bayern-Problem aus deiner Sicht beheben könnten hinten in der Abwehr oder ist es vor allen Dingen dann ein Schachzug, um Leverkusen zu schwächen? Weil das ist ja auch eigentlich was bei Bayern in den letzten 30 Jahren immer gut funktioniert hat, dann eben da so reinzufuschen und vielleicht die besten Spieler mal abzuwerben oder zumindest mit Angeboten zu verunsichern.
Ich glaube, aus Bayern-Sicht, denen käme das ganz gelegen. Also das glaube ich schon. Ich meine, sie haben De Ligt abgegeben, was ja auch umstritten war. Sie haben hinten mit Kim einen guten und haben Ito jetzt noch dazu geholt und haben Upamecano, der für mich immer irgendwie so ein bisschen undurchschaubar auch ist, weil er immer irgendeinen Bock drin hat. Bei Frankreich spielt er zwar immer Stamm, aber natürlich würde der vermutlich da auch sogar Stamm spielen, könnte ich mir vorstellen. Neben Kim vielleicht oder dann je nachdem Ito oder ob sie Dreier- oder Viererkette spielen. Mhm. Aber ich glaube, für Bayern Leverkusen wäre es schon eine erhebliche Schwächung, wenn sollte er jetzt noch gehen. Und für Bayern wäre es natürlich ein absoluter Zugewinn, das kann man sagen, ja.
Sollte jetzt aber keiner mehr zuschlagen, kann Tah dann auch zum Problem werden? Wir hatten eben die Diskussion mit den Fans schon angesprochen. Ist das für ihn vielleicht dann auch so ein kleiner Knick gegen Gladbach? War gut, also das kann man sagen. Mhm. Im Supercup musste er wegen dieses Hickhacks dann erstmal auf der Bank Platz nehmen, weil er im Kopf nicht frei war. Aber kann ihn das belasten aus deiner Sicht?
Weiß ich nicht. Da kenne ich ihn nicht gut genug, aber ich glaube, dass einfach Alonso und sein Trainerteam den gut gesteuert bekommen, dass er da diese Saison noch mit vollem Ehrgeiz durchzieht. Und wenn nicht, spielst du halt, glaube ich, unter Alonso auch nicht unbedingt. Und ich glaube auch, dass die Leverkusener Fans, die natürlich immer noch beflügelt sind und natürlich vor allem, glaube ich, ihre Mannschaft pushen wollen, jetzt nicht ihn da mit Plakaten schmähen werden, sondern dann eher nochmal froh sind, dass er da bleibt, glaube ich, nach dieser Saison, die ja in Leverkusen auch nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie da unbedingt damit rechnen, dass sie gleich wieder Meister werden.
Was sonst noch so los ist.
Leverkusen, die eine Sensation der letzten Saison. Heidenheim, die andere positive Überraschung, die jetzt ja auf dem Weg in Richtung Europa sind, beziehungsweise ja in Europa auch schon gespielt haben. Letzte Woche Playoffs zur Conference League bei BK Häcken in Schweden. Du bist mitgefahren. 2-1 haben die Heidenheimer gewonnen. Wie war denn dein Eindruck vom ersten Auftritt der Heidenheimer dann auf neuem Terrain?
Ja, auf neuem Terrain, Europa auf neuem Terrain, Kunstrasen. Mhm. Kam auch noch dazu. Es hat geschüttet. Es war 17 Grad und man musste sich erstmal im Kopf kratzen, wenn man die Aufstellung gesehen hat, weil neun neue drin waren im Vergleich zum Pokal. Also wirklich nicht die Stammelf. Und ich glaube, der eine oder andere hat sich gefragt, wollen die den Wettbewerb überhaupt oder will man hier ausscheiden mit 9-9? Aber es war dann so, dass es eben Frank Schmidt, und das finde ich immer wieder aufs Neue bewundernswert, schafft, auch mit so einer Elf, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, weil das waren immer noch Qualitätsspieler, aber auch mit so einer großen Rotation, das sehr, sehr ordentlich zu spielen, vor allem dann in der zweiten Hälfte, dann hat er auch durchgewechselt und ich finde, Heidenheim hat das hochseriös gemacht und ich bin mir zu fast 100% sogar sicher, dass sie das jetzt morgen Abend schaukeln werden und dann wirklich in der Conference League spielen. Und wenn man jetzt sieht, dass die am Donnerstag noch in Schweden gespielt haben und dann am Sonntag bei St. Pauli mal locker 2-0, also eiskalt gewonnen haben, das ist schon stark und die Transfers scheinen wieder zu funktionieren. Maximilian Bräunig kam von Freiburg, Dreierpack im Pokal. Paul Wanner, großes Talent, kam von Bayern, 18 Jahre jung, schießt jetzt gegen St. Pauli ein Tor. Und dabei hattest du Riesenabgänge mit Kleindienst, mit Jan-Niklas Beste. Aber ich habe mich mit Holger Sandwald auch unterhalten, also dem Vorstandsboss in Schweden, und der meinte dann, ja gut, das stimmt schon, ne, dass wir große Qualitätsspieler verloren haben, wie es immer heißt, aber wir haben die Spieler halt auch erst, wenn man ehrlich ist, groß gemacht. Wer kannte Jan-Niklas Beste davor? Der kam irgendwie aus Regensburg, meine ich. Wer kannte Tim Kleindienst? Klar, der war schon mal vorher bei Heidenheim, hat aber jetzt irgendwie 12 oder 14 Tore geschossen letzte Saison. Das ist auch der Arbeit in Heidenheim zu verdanken. Und da ist natürlich Frank Schmidt Wahnsinn. Also Frank Feller hat gespielt, ich glaube 18-jähriger Torhüter in Schweden. Da habe ich gefragt, warum. Er meinte dann, der spielt seit Jahren auf Kunstrasen bei uns. Ja, das ist ein Kunstrasenexperte. Das war dann die Begründung. Also hat alles schon irgendwie Sinn gemacht. Ja, und er wollte eben allen, die sonst auf dem Platz waren, die Chance geben. Und sie haben sich wirklich stark, also vor allem Leonardo Cenza, kann man, glaube ich, auf dem Zettel behalten für die Bundesliga-Saison. Der macht einfach Dinge, der bringt einfach ein Element rein, auch spielerisches Element, das Heidenheim vielleicht vorher so nicht hatte.
Genau. Und vor allen Dingen für die bedeutet natürlich auch so ein Europacup-Auftritt auch noch was. Das ist das erste Mal, auch wenn es dann nur die ja immer so ein bisschen abschätzig beäugte Conference League ist, aber das ist natürlich gerade für diese jungen Spieler und alle, die das in ähnlicher Form noch nie erlebt haben, natürlich wahrscheinlich auch eine richtige, richtige Motivation, richtiger Schub.
Total. Und du hast, wenn du Glück hast, die Auslosung jetzt, die werden ja jetzt nicht irgendwie im ersten Topf sein, wenn es noch Töpfe gibt, weiß ich gar nicht genau, dann triffst du, ich glaube, Betis Sevilla, Chelsea, Florenz, Newcastle, da sind natürlich Teams dabei. Also wie geil ist das denn, als erster FC Heidenheim zur Stamford Bridge zu fahren oder nach Newcastle oder nach Sevilla? Also das ist natürlich Wahnsinn. Die haben vor 10 Jahren noch dritte Liga gespielt und 2007 noch Oberliga und jetzt sind sie da. Also das ist eigentlich irre, ja.
Kann das trotzdem zum Problem werden, wenn sie dann mit den Köpfen irgendwann bei diesen Spielen sind, bei Chelsea oder je nachdem, wen sie dann eben zugelost kriegen, dass sie dann ja vielleicht es ein bisschen schleifen lassen? Also beim Trainer glaube ich nicht, dass der es schleifen lässt, aber dringt er da zur Mannschaft durch und kann sie dann entsprechend einnorden und vor allen Dingen auch diese Auftritte dann gewichten?
Da habe ich bei ihm gar keine Bedenken, also auch bei ihm, was den Ehrgeiz anbelangt. Der ist vor dem Spiel in Häcken, letzten Donnerstag ist er am Sonntag noch nach dem Pokalspiel nach Stockholm geflogen und hat sich den BK Häcken selber angeschaut. Ne? Mhm. Der will das immer gerne selber tun. Und also da ist der Ehrgeiz auf jeden Fall da. Und ich glaube, dass es natürlich vielleicht irgendwelche Abnutzungserscheinungen geben kann bei Heidenheim, auch wenn die dann noch auf 3 Hochzeiten tanzen. Aber vielleicht hat er auch genau deswegen mal die zweite Garde oder sehr durchrotiert, um eben zu wissen, hey, wir brauchen auch da ein bisschen Flexibilität, um dann für mögliche andere Wettbewerbe eine gewisse Eingespieltheit zu haben. Und ich glaube, wer bei Frank Schmidt nicht zu 100% spurt, der hat halt dann auch erstmal die Chance verspielt. Also da gibt's, glaube ich, kein Nachlassen bei ihm.
Und einen Union Berlin-mäßigen Absturz befürchtest du auch nicht für Heidenheim?
Auf keinen Fall. Also ich denke, dass sie die Klasse halten und auch nicht mit irgendwie 1 oder 2 Punkten Vorsprung, bin ich mir relativ sicher. Die sind so unbequem, die sind so leidenschaftlich, die sind so laufstark. Die haben, glaube ich, letzte Bundesliga-Saison auch das laufstärkste Team, zumindest in den Zweitliga-Jahren zuvor. Das wird so bleiben. Und ich glaube, wenn sie vorne eben die Qualität da weiter in die Box reinkriegen, dass sie es tatsächlich wieder relativ locker schaffen. Vielleicht jetzt nicht auf Platz 7 oder 8, sondern eher auf 13, 14. Aber ich mache mir bei Heidenheim tatsächlich wenig Sorgen, dass sie die Bundesliga-Saison irgendwie auf einem Abstiegsplatz beenden.
Das werden wir verfolgen in dieser Saison, natürlich hier im Podcast, aber auch im FIFA Pitch Newsletter und den VfB. Den könnt ihr verfolgen bei Dein VfB, dem YouTube-Format des SWR mit Michael Bollenbacher. Michael, vielen Dank für deinen Besuch.
Malte, sehr gerne. Vielen Dank dir.
FIFA Pitch, der Fußball-Podcast.